Willkommen hier beim Suhrkamp Espresso und auch diesmal heißt es wieder ein Thema und dazu vier Bücher. Unser Oberthema ist heute das Thema, das seit Jahrtausenden Menschen zusammenbringt, allerdings auch auseinander dividiert, und zwar Religion. Und der natürliche Feind eines jeden Gläubigen ist ja der Atheist, weil der Atheist sagt, nö, ich glaube da nicht an deinen Gott, weil dieser Gott überhaupt gar nicht existiert. Der Engländer Tim Crane, der ist Atheist, Philosoph und Autor des Buchs Die Bedeutung des Glaubens, Religion aus der Sicht eines Atheisten. Herr Hölzing, Tim Crane will mit seinem Buch ja Gläubige und Ungläubige miteinander versöhnen. Oder ich glaube, am Anfang will er erstmal schaffen, dass die miteinander reden. Wie schafft er das denn?
Indem er sozusagen, das Buch heißt ja Religion aus der Sicht eines Atheisten, sozusagen als Atheist seinen atheistischen Freunden sozusagen erstmal versucht beizubringen, was Religion überhaupt ist, beziehungsweise ein Verständnis von Religion beizubringen, weil da oft, so seine Annahme, heutzutage sehr vereinfachte Bilder von Religion im Umlauf sind und es dadurch dann zu sehr starken Polarisierungen kommt im Dialog zwischen Gläubigen und Atheisten oder im Konflikt zwischen Gläubigen und Atheisten. Und bei Atheisten, dann gerade bei den neuen Atheisten, also Dennett, Dawkins, Christopher Hitchens, das sind so seine Diskussionspartner in dem Buch, die dann eher so Gläubige als so irrationale, abergläubische, die einen so einen mittelalterlichen Wunderglauben anhängen, darstellen. Und da möchte er ein differenzierteres Bild mit dem Buch schaffen.
Ja, weil es ist ja schon so, dass viele Atheisten, also für die ist Glauben oder Religion, hat irgendwas mit Einhörnern oder Zahnfeen zu tun. Ja. Was ist denn für Crane Religion? Also, weil er ist ja auch ungläubig.
Genau. Er versucht sozusagen dann auch in einer ganz wissenschaftlichen, nüchternen Sicht ranzugehen an Religion. Und er ist analytischer Philosoph. Das heißt, da versucht man dann auch Definitionen, scharfe Unterscheidungen einzuführen. Okay. Und gleichzeitig ist bei Religion das natürlich notorisch schwer, das zu definieren, weil das so vielfältig ist und ein Phänomen, das unglaublich alt ist, wo Crane dann auch mit Nietzsche sagt, was keine Geschichte hat, lässt sich definieren. Er versucht es allerdings dann trotzdem, eine Definition zu liefern, weil man muss ja wissen, worüber man redet. Und im allgemeinsten Sinne hat Religion für ihn zwei Merkmale. Erstens gibt es, Religion ist da, wo man einen religiösen Impuls hat, wie er das nennt. Das ist, heißt so ein Zug ins Transzendente. Auch die Frage nach dem Sinn meines Lebens in diesem Ganzen, des Kosmos, des Universums, beziehungsweise die Frage, warum gibt es überhaupt etwas und nicht nichts? Und das ist der religiöse Impuls, der alle religiösen Glaubenssysteme nach ihm auszeichnet. Und das andere, das nennt er Identifikation. Das ist sozusagen die sozialen Praktiken, die Rituale, auch ein Korpus von Schriften und Auslegungen. Das sind die beiden Merkmale, die für ihn alle Religionen der Welt auszeichnen.
Warum tut der Mann sich das an?
Weil es gibt eine Reihe von Gründen. Das Buch hat ja auch sehr viele schöne Zahlen und Fakten immer wieder drin in dem Essay. Und einerseits zeigt er, dass von den 7 Milliarden Menschen, die heute auf der Welt leben, ungefähr 6 Milliarden irgendeinem religiösen Glaubenssystem angehören. Dann haben wir natürlich so Phänomene, dass es man von einer Rückkehr der Religion redet. Religion wird wieder stärker seit 20 Jahren. Wir haben neue religiöse Fundamentalismen auf der Welt, religiösen motivierten Terrorismus. Und gleichzeitig eben auf der anderen Seite diesen militanten Atheismus, den man bei solchen Leuten wie Dennett oder Dawkins findet. Und dadurch eine enorme Polarisierung der Debatte über Religion oder wenn man hier an Deutschland an die Debatte über das Kopftuch denkt, die es natürlich auch in Großbritannien gibt. Also das sind die Gründe, warum er glaubt, man muss nochmal auch aus Sicht eines Atheisten darüber nachdenken, was Religion ist und versuchen, irgendwie zu einem toleranten, friedlichen Umgang miteinander zu finden. Und dazu soll dieses Buch dienen.
Und Herr Hölzing, schafft es denn das Buch, also wirklich diese beiden Lager zusammenzubringen oder wenigstens, dass die Ungläubigen auf Religion anders schauen?
Also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ja, ich bin selbst Atheist und das Buch hat mir ein differenzierteres, reicheres Verständnis gegeben. Und wenn man jetzt die ersten Reaktionen hier in Deutschland sieht, das Buch wird auch sehr positiv aufgenommen, weil es eben im besten, wenn man so will, britischen Sinne der Toleranz von John Locke bis Isaiah Berlin versucht, in nüchterner, vernünftiger Art und Weise uns nochmal auseinanderzulegen, was ist denn Religion und wie kann man tolerant mit gläubigen Menschen umgehen.
Und machen wir jetzt mit einem Buch weiter, das schon im Titel verrät, dass es auch hier um Verständigung zwischen Religion geht, und zwar mit dem Buch Abraham trifft Ibrahim, Streifzüge durch Bibel und Koran. Und dieses Buch hat gleich zwei Autoren, und zwar die deutsche Autorin und Religionswissenschaftlerin Sibylle Levicharov und den irakisch-deutschen Autor und Journalisten Najem Wali. Frau Wunderer, warum braucht dieses Buch zwei Autoren?
Also die beiden haben das Buch gemeinschaftlich verfasst, weil Sibylle Levicharov und Najem Wali in diesem Buch einen literarisch-philosophischen Dialog zwischen den zwei Weltreligionen führen wollten. Und dafür haben sie sich eben 9 Figuren genommen, die sowohl in der Bibel als auch im Koran vorkommen, darunter Abraham, der auch schon im Titel vorkommt, Noah, Hiob, Maria oder auch Salomon, und haben sich da Gemeinsamkeiten angeguckt, aber auch die Unterschiede aufgezeigt.
Und was sind das für Geschichten? Das ganz genau habe ich auch gelesen und dachte mir, wow. Aber wie verpacken die das, dass es für den Leser interessant wird?
Also die nähern sich auf je eigene Weise, während Sibylle Levicharov da ein bisschen freier umgeht, bleibt Najem Wali sehr nah am Korantext. Aber ich mache das am besten mal am Beispiel von Eva, die ich sehr interessant fand. Mhm. Sibylle Levicharov sieht Eva gar nicht so sehr als Einschleuserin des Bösen, die mit diesem verbotenen Biss in den Apfel den Menschen aus dem Paradies geführt hat, sondern sie macht da dieses Erkenntnisinteresse, dieses Element der Neugier stark. Für sie ist Eva im Grunde eine unerschrockene Heldin des Fortschritts. Und das finde ich eine sehr interessante Facette. Sie vergleicht sie dabei auch mit Prometheus, der den Menschen ins Feuer gebracht hat und dafür natürlich dann auch angekettet und bestraft wurde. Und bei Najem Wali wiederum erfahren wir, dass es im Koran gar nicht Eva war, die vom Teufel verführt wurde, gegen Gott aufzubegehren, sondern dass es da Adam war. Und erst im Volksglauben wurde die Schuld wieder der Frau zugeschrieben.
Was ist denn die Intention der Autoren? Gab es sowas am Anfang wie, ja, was, eine Zielsetzung oder sowas?
Also die beiden wollten in einer Zeit, wo Religion sehr oft instrumentalisiert wird, um Gräben aufzureißen, eben ein Gespräch beginnen, Brücken bauen, als Vermittler arbeiten, indem sie eben miteinander ins Gespräch kommen und eben auch zeigen, dass es in den 3 abrahamitischen Religionen auch ein gemeinsames Fundament gibt.
Mhm. Und was gelingt dem Buch ganz besonders gut? Also was Sie sagen, da ist es herausragend?
Also ich finde, das Buch ist aufklärerisch im besten Sinne, nämlich dass es eben diese Wanderschaft dieser Legenden und Figuren vom Judentum zum Christentum zum Islam wunderbar aufzeigt. Es zeigt aber auch, dass in diesen Legenden und Figuren Grundfragen des Menschseins abgehandelt werden. Also ob es um Schuld geht, um Versöhnung, um Barmherzigkeit, um Gerechtigkeit. Und das ist auch für alle Leserinnen interessant, die vielleicht nicht gläubig sind.
Wenn man als Lektorin mit 2 Autoren arbeitet, ist es dann doppelt anstrengend oder ging's?
Na, man schreibt doppelt so viele E-Mails, beziehungsweise sogar 3-mal so viele, weil Najem Wali seine Texte in Arabisch verfasst hat und wir mit der Übersetzerin Christine Battermann dann auch noch jemanden im Boot hatten. Aber es war vor allem wahnsinnig interessant, weil dieser Dialog, der im Buch geführt wurde, auch hinter den Kulissen weitergeführt wurde.
Das dritte Buch zu unserem heutigen Oberthema Religion ist ein Roman. Was man sät, ist das Debüt der niederländischen Autorin Marieke Lukas-Reinefeld. Frau Erbrich, der Roman, der spielt in einer sehr, sehr, sehr gläubigen protestantischen Familie. Religion ist das Wichtigste, hat man so ein bisschen das Gefühl. Und in dieser Umgebung wächst ein Mädchen auf, das von allen nur Jacke genannt wird. Was ist das für ein Mädchen?
Jacke, man nennt sie auch Jaas. Jaas bedeutet Jacke auf Niederländisch. Sie ist 12 Jahre alt und sie wächst auf in einem Bauernhof. In den Niederlanden ist der Süden traditionell katholisch und der Norden ist protestantisch. Und in der Mitte gibt es den sogenannten Bibelgürtel, wo die reformierten Familien leben, also die dem kalvinistischen Glauben angehören. Und Jaas wächst in einer solchen Familie auf einem Bauernhof mit 3 Geschwistern und eben Vater und Mutter.
Und das Dramatische, das dann passiert, ist, der Bruder stirbt. Was macht es mit der Familie? Was passiert dann da?
Also wir befinden uns kurz vor Weihnachten und Jaas oder Jacke, die Protagonistin, beobachtet, wie der Vater ihr Lieblingskaninchen mästet. Und sie hat sehr große Angst, dass das Kaninchen dem Weihnachtsessen zum Opfer fallen wird. Und als dann zwei Tage vor Weihnachten ihr älterer Bruder Mattis zum Schlittschuhfahren geht, betet sie zu Gott, wenn er denn ein Opfer will, soll er doch bitte den Bruder nehmen und nicht das Kaninchen. Oh. Und an dem Tag bricht der Bruder tatsächlich ins Eis ein und stirbt. Und in diesem Roman wird dann die Geschichte erzählt, wie die Familie an diesem Verlust auseinanderbricht. Und da das eine sehr, sehr religiöse Familie ist, glaubt natürlich jeder und jede, dass sie selbst schuld sind, dass es eine Strafe Gottes war.
Mhm. Wenn man jetzt hört, das habe ich gelesen, dass die Autorin ebenfalls in einer sehr, sehr religiösen Familie aufgewachsen ist, muss man sich ja schon fragen, erzählt die, ist es wirklich eine erdachte Geschichte oder erzählt sie ihre Geschichte einfach nach?
Sie erzählt zum Teil ihre Geschichte nach. Also es ist ihr Ähnliches widerfahren. Mhm. Ihr Bruder ist gestorben, als sie 3 Jahre alt war, allerdings bei einem Busunglück. Und sie hat dieses Auseinanderfallen einer Familie selbst miterlebt. Und welche Rolle Religion spielt, war für sie da auch immer sehr, 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 sehr wichtig und sehr präsent. Also in diesen reformierten Familien ist der Gott ein strafender Gott. Reinfeld selbst ist auch mit der Bibel aufgewachsen. Sie hat, bis sie 12, 13 Jahre alt war, im Grunde nur die Bibel gelesen. Und das merkt man ihrer Sprache auch sehr an. Also die ist sehr, was den Klang betrifft, was den Rhythmus betrifft, aber natürlich auch die ganze Symbolik, die Motivik, sehr, sehr biblisch geprägt.
Also ganz schön harter Stoff, und es gibt ja auch manche Kritiker, die von einem fast zermalmenden Druck, habe ich irgendwann gelesen, sprechen. Also so wirkt dieses Buch. Wo liegt denn die Schönheit dieses Buchs?
Die Schönheit liegt ganz sicherlich eben in der Sprache. Also Reinefeld kommt traditionell aus der Lyrik. Sie hat 2 Lyrikbände publiziert, bevor sie diesen ersten Roman geschrieben hat. Und ihre Sprache ist eben einerseits, wie ich schon sagte, biblisch geprägt. Sie hat einen ganz besonderen Rhythmus. Und was an diesem Buch auch so außergewöhnlich ist, ist, dass sie sehr stark mit Vergleichen, mit Metaphern, mit Bildern arbeitet. Das ist eine sehr, sehr bildkräftige Sprache. Und all diese Bilder, die sie verwendet und die sie evoziert, speisen sich aus diesem kleinen Mikrokosmos, in dem die Protagonistin lebt. Also das ist einerseits der Mikrokosmos der Landwirtschaft, der Kühe, die über allen stehen. Also die Kühe sind immer wichtiger als die Kinder. Es gibt dann Begriffe wie Eutersalben und Grassilagen und Kadaverwagen und einerseits und andererseits aber eben tatsächlich auch die biblischen Motive, die immer wieder Einklang finden. Und diese Kombination aus diesen 2 Welten, das ist sehr stark.
Könnte man sagen, wenn einem der Winter an sich nicht dunkel genug ist, sollte man zu diesem Buch greifen?
Man wird definitiv hineingesogen in dieses Buch. Und auch wenn es sehr, sehr düster klingt und wirkt und mit Sicherheit auch ein düsteres Buch ist, hat es eine irre Strahlkraft gleichzeitig.
Und damit kommen wir jetzt schon zu unserem Seitensprung. Wenn Sie es noch nicht kennen, jedes Mal hier im Surkamp Espresso stellen wir ein Buch, ein gutes Buch aus einem anderen Verlag vor. Und heute habe ich einen besonderen Gast hier im Espresso, und zwar Hannes Langbein. Er ist Pfarrer der St. Matthäuskirche im Kulturforum in Berlin-Tiergarten. Guten Tag erstmal.
Guten Tag.
Herr Langbein, was haben Sie uns denn mitgebracht?
Ich habe uns ein Buch von Thomas Bauer mitgebracht. Thomas Bauer ist Islamwissenschaftler in Münster, und er hat das schöne Büchlein geschrieben, die Vereindeutigung der Welt über den Verlust an Mehrdeutigkeit und Vielfalt. Und darin beobachtet er eine ganze Reihe von Verlusten an Mehrdeutigkeit und Vieldeutigkeit auf ganz unterschiedlichen Ebenen unseres Lebens. Das geht in der Natur los, wenn wir plötzlich mit weniger Apfelsorten zu tun haben und weniger Bienensorten beobachten können. Es geht aber auch in der Kultur weiter, wenn unsere Sprache plötzlich weniger Sprachfärbungen kennt, weniger regionale Prägungen, Dialekte. Und das geht eben auch bis in den Bereich der Religion. Da beobachtet er, dass die Religion selbst, aber eben auch in den Fremdzuschreibungen, sich immer stärker festlegt auf Eindeutigkeit und Klarheit und Gewissheit, also nach dem Motto, wenn schon überall kein Halten ist und wenn Mehrdeutigkeit in allen Orten ist, dann muss es wenigstens einen Anker in der Religion geben. Und da sagt Thomas Bauer, das ist ein Verlust der Mitte der Religion. Die Religion hat eigentlich ihre Mitte im Umgang mit Mehrdeutigkeit. Also schon wenn man auf die Exegese, also die Interpretation der Heiligen Schriften schaut, dann sieht man schon, wie tief die Religion eigentlich verwurzelt sind eben im Umgang mit Mehrdeutigkeiten. Das kann man eben auch von den Religionen lernen dann. Also wir können uns als Menschen ja nicht herausstehlen aus der Situation der Mehrdeutigkeit. Wir können nicht anders. Das Einzige ist, wir können klug damit umgehen. Und das kann man eben auch von den Religionen lernen. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt, den ich gerne empfehle und eben auch dieses Buch empfehle. Es ist im Reklamverlag erschienen im letzten Jahr.
Also ein kluges Buch und vielen, vielen Dank für diesen Tipp. Und das war es auch schon wieder. Diese Ausgabe des Suhrkamp Espresso ist vorbei. Die nächste kommt aber auf jeden Fall auf Sie zu. Freuen Sie sich drauf. Bis dahin. Tschüss.